Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Im Anfang, so jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute geht es um das Leben in Gemeinschaft. Das ist eigentlich nichts anderes als das, was man auch christliche Soziallehre nennt. Die Kirche hat eine Meinung zu den ganz normalen Dingen, die unser Gemeinschaftsleben betreffen. Es wäre ein großer Irrtum zu glauben, dass die Kirche sich nur mit rein geistigen Dingen auseinandersetzt. Um als Christ gut zu leben, muss man sich auch damit beschäftigen, wie wir unser Zusammenleben hier auf der Welt regeln. Nach welchen Regeln es da geht. Dabei geht es aber immer um das sogenannte Naturrecht. Also nicht Dinge, die man unbedingt aus der Offenbarung herauslesen muss, sondern Dinge, die durch vernünftiges Überlegen von uns erkannt werden können. Wenn man sich überlegt, was der Einzelne sozusagen für eine Berufung hat, in welches Ziel er kommen soll, dann ist der Einzelne dazu berufen, selig zu werden. Das wissen wir alle. Das ist unsere Berufung, dass wir zum Heil finden. Diese Berufung haben wir aber auch als Gemeinschaft. Auch die Gemeinschaft der Menschen soll irgendwann einmal zum Ziel kommen, zur Seligkeit kommen. Der Mensch ist ein Abbild Gottes und Gott ist in sich eine Gemeinschaft. So ist auch der Mensch geschaffen, als, wie schon die griechischen Philosophen genannt haben, als ein Zoon Politikon, also ein gemeinschaftliches Wesen. Politik kommt von diesem Wort, von Gemeinschaft. Der Mensch ist keine Insel. Der Mensch ist jemand, der auf andere angewiesen ist und auch dort seine Erfüllung findet. Die Gesellschaft als solche, also diese Gemeinschaft dieser Menschen, in der man lebt, bedeutet auch für den Einzelnen seine Vergangenheit und seine Zukunft. Wir alle sind hineingestellt in gewisse Traditionen. Wir sind geprägt von dem, was Menschen vor uns gemacht haben und wir selber prägen die Zukunft anderer Menschen. Das ist auch, wir sind Teil dieser Gesellschaft. Insofern kann man sich davon eigentlich nicht einfach lossagen und trennen. Wir leben in dieser Gesellschaft. Und so wie der Einzelne muss auch die Gesellschaft deswegen Inhalt haben und ein Ziel und aus diesem Grund auch gewisse Regeln, die man befolgen will. Es wäre falsch zu sagen, ich lebe als Christ, was die Gesellschaft tut, ist mir egal. Ich versuche gut zu sein, ob die Gesellschaft gut ist, ist mir egal. Nein, wir haben auch Verantwortung dafür. Aber, und das ist sehr wichtig zu betonen, der Grund und der Träger und das Ziel auch jeder Gesellschaft ist immer die einzelne Person. Ja? Später werde ich noch etwas dazu sagen. Also die Kirche hat immer das abgelehnt, was man Kollektivismus nennt. Dass nur das Ganze zählt, nur die Gemeinschaft zählt und der Einzelne muss sozusagen untergehen, der hat keine Rechte, nur die Gesellschaft hat Rechte. Das wäre etwas zutiefst Unchristliches. Wir alle leben ganz automatisch von unserer Natur her in einer Gesellschaft. Jeder Mensch ist, weil er ein Mensch ist, schon einmal in die Familie hineingeboren. Die Familie ist eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft. Aber die Kirche hat immer auch schon den Staat als eine naturgegebene Gesellschaft angesehen, auch Vereinigungen, die es dann im Staat gibt, um das Zusammenleben zu ermöglichen. Die entsprechen unmittelbar der Natur des Menschen. Also seit es Menschen gibt, hat er in Gemeinschaften gelebt. Natürlich ist heute oft ein Staat um vieles größer als, sagen wir, eine Gruppe in der Steinzeit, wo Menschen miteinander unterwegs waren, aber im Grunde ist es das, was den Menschen, was der Natur des Menschen entspricht. Und da gibt es verschiedene Prinzipien, die jetzt drei nach alle vorkommen werden, auf die die christliche Soziallehre aufbaut, die gewährleistet sein müssen. Und das erste dieser wichtigen Prinzipien ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Wird jeder schon mal gehört haben, den Ausdruck. Das bedeutet etwas ganz Einfaches, nämlich, dass in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, man darauf achten muss, dass immer die Entscheidungen dort gefällt werden, wo sie auf der niedrigstmöglichen Ebene möglich sind. Also soll heißen, der Staat soll nicht Entscheidungen treffen, die eigentlich die Familie angehen. Oder nicht einmal, der Staat soll nicht einmal Entscheidungen fällen, die eigentlich besser in einer Gemeinde gefällt werden können. Oder wenn wir an Österreich denken, der Bund soll nicht Entscheidungen fällen, die eigentlich auf Landesebene angesiedelt sind. Das Subsidiaritätsprinzip sagt, man soll immer schauen, dass sozusagen möglichst nah bei Menschen die Entscheidungen fallen. Dort, wo es möglich ist, nicht? Es gibt Entscheidungen, die muss ein Staat als Ganzes fällen, damit das ist sinnvoller. Inzwischen können wir auch schon sagen, es gibt Entscheidungen, die sind sinnvoller, wenn es die gesamte Europäische Union gemeinsam fällt. Alles das. Aber das Subsidiaritätsprinzip heißt eben, man soll darauf achten, dass immer möglichst auf der untersten Ebene die Entscheidungen fallen. Dort, wo es eben möglich ist. Also ein Beispiel, das mir dazu einfällt, wo ich mir denke, dass der Staat sehr oft schon Grenzüberschreitungen verübt, ist, was Kindererziehung betrifft. Ich weiß nicht, ob der Staat berufen ist, Entscheidungen über Kindererziehung zu treffen, bis ins letzte Detail, ob das nicht Sache der Familien ist. Wenn Missbräuche passieren und so weiter, ist klar, dann muss der Staat eingreifen. Aber vom Prinzip her, dass Kinder erzogen werden und wie sie erzogen werden, ist eigentlich Sache der Familien. Ja, das wäre zum Beispiel so ein Fall. Der Vorbild für den Staat, sagt der Katechismus, sehr interessant, ist Gott selbst. Wie Gott mit uns umgeht, das soll Vorbild für den Staat sein, wie er mit den einzelnen Bürgern umgeht. Und Gott gibt dem einzelnen Menschen immer die Freiheit, sich zu entscheiden. Ja, er achtet die Freiheit des Einzelnen. Gott vereinnahmt die Menschen nie, sondern er lädt ihn ein. Das ist eben das, der Grund, warum das, was man Kollektivismus von der Kirche abgelehnt wird, dass der Staat als sich selbst an erste Stelle stellt und dann kommen erst die einzelnen Mitglieder. Umgekehrt muss es sein. Der Staat muss den Einzelnen dienen. So kann man auch sagen, wenn der Staat oder die Gesellschaft, die Gemeinschaft nach Regeln funktionieren muss, hat auch so wie der Einzelne die Gesellschaft immer wieder die Notwendigkeit der Umkehr. Müssen immer alle Alarmglocken schrillen, wenn irgendein Staat für sich selbst in Anspruch nimmt, im Besitz der Wahrheit zu sein. Zu glauben, so ist das. Haben wir alles erlebt, in diktatorischen Systemen natürlich meistens. Nicht glaubt, dass da irgendetwas noch schieflaufen könnte oder sonst etwas. So wie der Einzelne hat auch der Staat immer wieder die Notwendigkeit der Umkehr. Natürlich ist jetzt der Einzelne dazu aufgerufen, sich an diesem gesellschaftlichen Leben auch zu beteiligen. Und damit geht es um einen Begriff, der von vielen schon scheel angeschaut wird, aber vom Katechismus als etwas sehr Positives gesehen wird, nämlich das, was man Autorität nennt. Es ist einfach notwendig, damit ein gesellschaftliches Leben geordnet funktionieren kann, dass es Autorität gibt. Und natürlich im Umkehrschluss, das ist es auch notwendig, dass dieser Autorität auch gehorcht wird. Das sind ganz böse Worte in unserer Zeit, Autorität und Gehorsam, die aber notwendig sind und in Wirklichkeit uns auch ständig prägen. Wir sind ständig gehorsam Gesetzen und so weiter und wir ständig anerkennen wir Autorität. Also die Anarchie ist wahrscheinlich nicht, wird niemand da sein, der sich jetzt wirklich eine echte Anarchie wünschen würde, wo es keine Ordnung mehr gibt, niemanden mehr, auf den man hört, niemanden mehr, der für Ordnung sorgt auch. Aber auch, und das ist eben sehr wichtig aus christlicher Sicht, muss man sich bewusst sein, dass diese Autorität von Gott verliehen ist, von Gott kommt. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 13 darüber, und er macht eine sehr interessante Aussage, nämlich, dass eben der Staat diese Autorität von Gott hat. Und zu diesem Zeitpunkt hat Paulus gerade von diesem Staat schon unglaublich viele Ungerechtigkeiten erleiden müssen. Er ist wegen seines Glaubens verfolgt worden, er ist bestraft worden, körperlich, er ist ausgepeitscht worden und trotzdem verteidigt er das noch, weil das Prinzip richtig ist. Dass die Autorität natürlich richtig oder falsch eingesetzt werden kann, ist die nächste Frage. Aber im Prinzip ist es gut, wenn der Staat Autorität hat und man dieser Autorität auch folgt. Dabei können unterschiedliche Regierungsformen sittlich zulässig sein. Wichtig dabei ist aber immer, dass die staatliche Autorität ihre moralische Rechtmäßigkeit nicht aus sich selbst erklärt, also sagt einfach, wir dürfen machen, was wir wollen, sondern sie muss für das Gemeinwohl wirken. Das Gemeinwohl ist wieder so ein Begriff, ich werde es am Ende nochmal zusammenfassen, der für die christliche Soziallehre von großer Bedeutung ist. Das Gemeinwohl, also das, was der Gesellschaft gut tut, was sie voranbringt, was sie echten Fortschritt bringt, die Autorität muss dieses Ziel haben, für das Gemeinwohl zu sorgen, nicht für sich selbst zu sorgen. Nicht? Also auch dafür gibt es ja leider in der Geschichte der Menschen viele, viele sehr schlimme Beispiele, dass staatliche Autoritäten korrupt sind und dann zum Beispiel nur für sich selbst sorgen. Das ist auf jeden Fall gegen christliche Soziallehre. Thomas von Aquin hat einen sehr schönen Ausdruck dafür gefunden. Die Gesetze, die der menschlichen Vernunft folgen, die haben das Wesen, das Wesen von echten Gesetzen, von richtigen Gesetzen. Gesetze, die gegen die menschliche Vernunft sind, aus welchen Gründen auch immer, die haben das Wesen einer Gewalttat. Das unterscheidet das nicht. Also Thomas von Aquin zieht da die menschliche Vernunft als Richter heran, nicht die Offenbarung Gottes. Das ist ganz interessant. Wir reden hier die ganze Zeit vom Naturrecht. Also eine Autorität ist dann rechtsmäßig, wenn sie das Gemeinwohl anstrebt und, genauso wichtig, sittlich erlaubte Mittel verwendet. Der Lenin hat gesagt, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, der Zweck heiligt die Mittel. Ein krasser Widerspruch zur christlichen Soziallehre. Die Mittel müssen selbst auch sittlich erlaubte Mittel sein. Selbst wenn ich ein gutes Ziel erreichen will, darf ich dafür nicht unsittliche Mittel verwenden. Also beides muss da sein. Das Ziel muss richtig sein, das Gemeinwohl muss angestrebt werden und die Mittel müssen sittlich erlaubt sein. Dann allerdings muss ich mich von meinem Gewissen dieser Autorität auch verpflichtet fühlen. Als Christ, dass ich dieser Autorität auch folge. Als Christ ist man wirklich verpflichtet, auch staatlichen Anordnungen zu folgen. Das gehört zu den Pflichten eines Christen dazu. Ich habe am Anfang schon gesagt, diese Ausdrücke Autorität und Gehorsam sind sehr in die Krise geraten. Ganz sicher ein Hauptanteil an der Krise hat das Dritte Reich, weil dort das derartig missbraucht worden ist. Das war früher den Menschen so bewusst, dass sie staatlicher Autorität zu gehorchen haben, dass das bis ins Letzte ausgereizt worden ist für unglaublich unsittliche, unmoralische Dinge, dass man später sich gedacht hat, Gehorsam ist in sich etwas Schlechtes. Aber wenn man das auf diesen Prüfstand gestellt hätte, ist es aufs Gemeinwohl ausgerichtet, diese Autorität, wendet sie sittlich erlaubte Mittel an, hätten sich die Nazis längst disqualifiziert. Sind ihre Gesetze der menschlichen Vernunft entsprechend oder handelt sie gegen die menschliche Vernunft, was das rechtmäßige Gesetz von einer Gewalttat unterscheidet, hat man sofort feststellen können, dass es Gewalttaten sind, die Nazis verüben. Ich habe ganz interessant einmal den Sohn von Bormann, das war der Sekretär von Hitler, also in der Hierarchie einer ganz oben, ganz nah im Zentrum der Macht, der hat damals, der ist später ein Priester geworden, der Sohn von Bormann, der hat damals als Kind seinen Vater wirklich voller Interesse gefragt und vielleicht sogar Begeisterung für die Sache, was ist eigentlich Nationalsozialismus? Und hat sich jetzt gedacht, sein Vater wird ihm das erklären. Was Nationalsozialismus, was da so schön und so toll ist an dieser Idee. Und der Bormann hat eine ganz interessante Antwort gegeben. Der Nationalsozialismus ist der Wille des Führers. Das ist Nationalsozialismus. Das war sicher eine richtige Antwort. Also das Nationalsozialismus eignet sich bei diesen Vorträgen, ist nicht sehr erfreulich darüber zu reden, aber sehr gut, um so ganz klar zu verstehen, was eben dem entgegensteht. Nicht? Der Nationalsozialismus war deswegen eindeutig ein Unrechtssystem, weil es sich eben nicht auf eine Rechtsordnung begründet hat, nicht der Vernunft gefolgt ist, nicht das Gemeinwohl angestrebt hat. Also alle diese Dinge der katholischen Soziallehre, an denen hätte man ganz klar jederzeit erkennen können, dass das Unrecht ist. Was ist das Gemeinwohl, von dem die ganze Zeit die Rede ist? Ich habe schon gesagt, der Mensch ist aus seiner Natur heraus auf die Gemeinschaft hingeordnet. Und das Wohl des Einzelnen steht immer in Verbindung mit dem Gemeinwohl. Ja, es wird dem Einzelnen nicht gut gehen können, wenn es der Gemeinschaft schlecht geht. Das ist schwer denkbar. Das Gemeinwohl hat aber drei wesentliche Elemente. Erstens einmal, es muss die einzelne Person achten. Ja, also ist immer wieder dasselbe. Das ist wieder ein Schlüsselbegriff in der katholischen Soziallehre, nämlich die Personalität. Der Einzelne darf nicht untergehen. Er muss als Person bestehen bleiben dürfen, muss geachtet werden, auch in seinen Rechten und in seinen Grundvollzügen. Die Grundrechte einer Person, das sind die eigene Entfaltung, nicht? Dass er seiner Berufung folgen kann, dass er entscheiden darf, wie er lebt, dass er frei ist in seinen Entscheidungen, beispielsweise auch Religionsfreiheit ausüben kann. Die katholische Kirche verteidigt die Religionsfreiheit. Die Traditionalisten werfen das dem Papst vor und dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass die katholische Kirche Religionsfreiheit verteidigt, weil sie sagen, das würde bedeuten, alle Religionen sind gleich. Das behauptet die Kirche nicht. Die Kirche glaubt, dass sie Recht hat, dass sie die wahre Religion verkündet. Aber es ist ein Menschenrecht, dass der Mensch sich entscheiden darf, für welche Religion er sich entscheidet. Ja? Also das heißt nicht, dass die katholische Kirche unsicher geworden ist im eigenen Glauben. Das ist ein großes Missverständnis, wenn sie für Religionsfreiheit ist, sondern sie verteidigt das Menschenrecht. Das zweite Element des Gemeinwohls ist das soziale Wohl und die Entwicklung der Gesellschaft. Das heißt zum Beispiel, dass das, was für das menschliche Leben notwendig ist, jedem zugänglich sein muss. Ein Gemeinwohl funktioniert dann, wenn nicht Gruppen oder Einzelne ausgeschlossen sind von grundsätzlichen Dingen des Lebens. Nahrung, Kleidung, Wohnung, Gesundheit, Arbeit, Erziehung und Bildung, richtige Information, Recht auf Familiengründung. Ja, gibt es ja alles, man muss sich nur umschauen. Für alle diese Dinge könnte man jetzt Beispiele finden, die heute stattfinden, wo es in Gesellschaften gewissen Bevölkerungsgruppen verboten wird, weiß ich was, sich fortzupflanzen. Oder wo viele aus politischen Gründen und aus Machtgründen die Nahrung vorenthalten wird. Die ganzen Hungersnöte, die stattfinden, die finden nicht deswegen statt, weil plötzlich die Erde dort unfruchtbar geworden ist, sondern aus politischen Gründen wird das erzeugt auch. Also wo man wirklich, das ist immer ein Beispiel dafür, dass das Gemeinwohl eben nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren soll, dass das soziale Wohl und die Entwicklung der Gesellschaft vorangetrieben wird. Und schließlich das dritte Element des Gemeinwohls ist der Friede. Das heißt, dass dauerhaft Sicherheit und eine gerechte Ordnung gewährleistet wird. So kann man Frieden in diesem Zusammenhang definieren. Das bedeutet aber auch, und das steht auch ausdrücklich explizit im Katechismus drinnen, dass sowohl der Einzelne wie auch eine Gemeinschaft das Recht hat, wenn das bedroht wird, sich zu verteidigen. Die Kirche ist nicht pazifistisch. Ja, Pazifismus ist ein Ismus, bedeutet, deutsche Sprache ist da sehr exakt, dass das, was diese Ideologie beinhaltet, als höchster Wert angesehen wird, der von nichts verdrängt werden kann. Wenn ich sage, ich bin ein Pazifist, heißt das eigentlich in seiner Wortbedeutung, der Friede ist das oberste Ziel. Bevor ein Krieg ist, muss alles andere dahingegeben werden. Das sagt die Kirche nicht. Eine Gesellschaft, da hat das Recht, wenn sie angegriffen wird, sich zu wehren, sogar mit Gewaltmitteln. Aufs Kleine übersetzt versteht man es oft viel leichter, dass wenn jetzt hier jemand hereinstürmt und alle mit einem Maschinengewehr niederschießen will, man natürlich das Recht hat, ihn daran zu hindern, selbst wenn es bedeutet, dass man Gewalt anwenden muss. Oder noch ein Beispiel, von dem wir mit alle reden. Der Attentäter von Norwegen, mit dem unaussprechlichen Namen, der mir jetzt nicht einfällt. Breivik. Okay, danke. Der hat also 73 Leute umgebracht. 77 Menschen umgebracht. Wenn dort auf dieser Insel jemand gewesen wäre, der eine Pistole gehabt hätte, hätte der aus christlicher Verantwortung die Verpflichtung gehabt, den zu schießen. Und nicht zu sagen, ich warte jetzt mal ab und eigentlich will ich nicht und so. Also das kann eine Verpflichtung sein. Ja. Das sind auch Aufgaben, die der Staat wahrnehmen muss. Ja. Der Staat regelt das dann, zum Beispiel, dass er für sich das Gewaltmonopol in Anspruch nimmt, dass man, wenn man das Gefühl hat, da kommt gerade jemand und hat, führt böse im Schild, dass man nicht selber die Bandkanten aus dem Kasten holt, sondern die Polizei anruft. Ja. Aber das ist das Prinzip, das von der Kirche durchaus auch verteidigt wird als rechtmäßig. Und schließlich, wir leben in einer Welt, die sich immer weiter zusammenwächst, muss man auch schon von einem weltweiten Gemeinwohl sprechen. Um das Gemeinwohl herzustellen, reicht es oft gar nicht mehr, sich einfach auf das zu beschränken, was in einem Staat stattfindet. Denken wir beispielsweise nur an den Umweltschutz. Ja, das ist grenzüberschreitend. Wir müssen uns gemeinsam als ganze Welt Gedanken darüber machen, wie wir die Welt erhalten können. Gerade Menschen wie wir, die in einem gesunden und reichen Staat leben, haben dann eine noch größere Verantwortung. Weil wenn die Umwelt kaputt geht, sind wir die Letzten, die darunter leiden werden. Da werden zuerst Menschen leiden, zum Beispiel durch den Klimawandel, die dann nichts mehr anbauen können. Das sind ärmere Gebiete in der Welt. Also auch da gilt sozusagen, dass das Gemeinwohl verfolgt werden muss. Der Grundsatz muss da immer der sein, dass die Ordnung der Dinge der Ordnung der Personen zu unterwerfen ist. Also immer wieder, es geht immer wieder darum, dass der Grundelement ist immer der einzelne Person, die aber als Gemeinschaft agieren müssen. Verantwortung und Mitarbeit für all das. Alle sollen mitarbeiten an der Förderung des Gemeinwohls. Das ist unsere Verpflichtung als Christ, als Christen. Wir dürfen uns eigentlich da nicht zurücklehnen und sagen, das sollen die anderen machen. Eigentlich sollte jeder Christ schauen, wo er das mit verwirklichen kann. Als erstes einmal die persönliche Verantwortung in der Familie. Das ist die erste Gemeinschaft, in die jeder Mensch hineingeboren wird, wo es um die Erziehung von Kindern geht, wo es um die Sorge füreinander geht und so weiter. Genauso in der Arbeit, die man zu verrichten hat. In der Erwerbsarbeit. Die nützt einem ja nicht nur selber, sondern dass man Geld verdient, sondern sollte ja auch etwas Sinnvolles sein, wo andere etwas dafür haben, dass man das gut macht. Schließlich auch die Teilnahme am öffentlichen Leben. Das unterscheidet sich und das nimmt die Kirche wahr von Kultur zu Kultur natürlich, wie diese Teilnahme am öffentlichen Leben stattfindet. Wir sind sehr stark geprägt von einer inzwischen schon länger dauernden demokratischen Tradition, die es in unserem Land gibt. Aber es kann auch andere Kulturen geben, wo sich das anders entwickelt hat. Wichtig allerdings ist es, dass ein möglichst großer Teil der Bürger daran beteiligt ist. Ja? Also die Teilnahme am öffentlichen Leben soll stattfinden und für alle zugänglich sein. Die Kirche sieht, dass es nicht dem Gemeinwohl dient, weil nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen für alle entscheidet und die anderen völlig ausgeschlossen sind aus allen Entscheidungsprozessen. Aber wie gesagt, das kann verschiedene Formen haben. Und dafür ist es das notwendig, was ich vorher schon für die Gemeinschaft gesagt habe, aber für den Einzelnen ist es ja eh naheliegender der Gedanke, nämlich die Bekehrung, die immer wieder neu stattfinden muss. Der Einzelne muss immer wieder neu selbst versuchen, zum Guten zurückzufinden, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Ich komme jetzt schließlich zu dem Punkt, der jetzt eh schon so oft angesprochen worden ist, die Achtung der menschlichen Person. Die Würde der Person, das ist das Ziel der Gesellschaft. Ja, es hilft nichts, wenn man die schönsten Ziele verwirklicht hat und der Einzelne ist dabei untergegangen. Also ein Beispiel, das wir alle lebhaft vor Augen haben, ist der Kommunismus. Hehre Ziele und wie schön das alles ist, wunderbar. Es müssen halt dafür ein paar Millionen Menschen sterben und die anderen verhungern und die anderen werden in Unfreiheit geführt und so weiter. Aber es ist doch so wunderschön alles, nicht? Das disqualifiziert diese Idee von selbst. Ja, wenn der Einzelne dabei untergeht, kann das nicht etwas Gutes sein. Die Achtung der Rechte des Einzelnen, habe ich schon gesagt, ist die Grundlage der Autorität auch. Schließlich die Fürsorge für die, die Hilfe benötigen. Ja, das ist auch immer etwas, was ein funktionierendes Gemeinwesen auszeichnet, dass die Leute nicht unter die Räder kommen. Wir leben in einem Land, in dem das unglaublich gut verwirklicht ist. Ja, wir müssen immer wieder nachbessern und so weiter. Aber in Österreich ist es in Wirklichkeit unmöglich zu verhungern. Ja, ich kann einen Hungerstreik machen. Aber es ist in Österreich unmöglich, einfach unter die Räder zu kommen. Wir müssen nicht weit schauen. Es gibt viele, auch sehr entwickelte Länder, wo das sehr wohl möglich ist. Ja, dass Leute einfach untergehen. Ja, dass die Aufgabe des Gemeinwesens ist es, dafür zu sorgen, dass die Hilfe brauchen, die sie auch kriegen, selbst wenn es Andersdenkende sind. Ja, wenn sie der allgemeinen Meinung oder so nicht entsprechen. Die Menschen sind gleich, also die Gleichheit und Verschiedenheit der Menschen ist etwas, womit man sich beschäftigen kann. Oft hört man diesen schönen Satz, und vor allem ihr Christen, ihr wisst doch alle, und das ist doch das, die eigentliche Botschaft des Christentums, alle Menschen sind gleich. Das möchte ich jetzt wirklich einmal sehr eindeutig festhalten, das stimmt nicht. Es sind nicht alle Menschen gleich. Jeder von uns, der jetzt da sitzt, unterscheidet sich vom anderen. Wir sind nicht gleich. Gerade das ist oft ein Zeichen eines ungerechten, diktatorischen Systems, wenn alle Menschen gleich gemacht werden sollen. Die Menschen unterscheiden sich voneinander, aber sie sind gleich an Würde. Und das ist ein Unterschied. Wir werden auch gleich sehen, was das für eine praktische Auswirkung hat, nämlich, dass wenn alle Menschen gleich wären, dann könnte ich jedem das Identische geben und dann müsste jeder zufrieden sein. Wir alle wissen, dass das nicht so ist, sondern jeder muss das Seine bekommen, sum cuique. Ja. Jeden das Seine. Jeder braucht etwas Spezifisches für seine Person. Das ist viel gerechter als eine Gleichmacherei. Die Menschen sind nicht gleich, aber sie sind gleich an Würde. Deswegen muss man sich immer auflehnen gegen jede Art von Diskriminierung, die erzeugt wird durch die Ungleichheit der Menschen. Ja? Also Männer und Frauen unterscheiden sich voneinander. Es ist ungerecht, wenn jetzt ein Geschlecht gegenüber dem anderen diskriminiert wird. Sie sind nicht gleich, aber sie sind gleich an Würde. Oder wenn Teile der Bevölkerung diskriminiert werden wegen ihrer Rasse oder Farbe oder gesellschaftlichen Stellung, Sprache, Religion, was auch immer. Ja? Wir schauen auf den Menschen und stellen fest, dass wenn er auf die Welt kommt, jeder Mensch nackt ist, nichts hat. Das heißt, jeder Mensch, der in die Welt eingetreten ist, ist schon von Anfang an auf andere Menschen angewiesen gewesen und hat alles, was er besitzt, und zwar in Wirklichkeit erst dann hinzubekommen. Kein Mensch hat aus sich heraus Reichtum. Es kommt kein Mensch als reicher Mensch auf die Welt. Jeder Mensch ist nackt. Trotzdem ist es aber so, dass manche in Umgebungen, in Familien hineingeboren werden, wo beispielsweise materielles Vermögen größer ist als bei anderen. Oder in Länder geboren werden, wo die Zustände einfach sehr viel angenehmer sind als in anderen. Die Talente sind nicht gleich verteilt, um das Beispiel zu bemühen, das Jesus selber verwendet. Der Katechismus sagt etwas sehr Erstaunliches. Diese Ungleichheit der Startpositionen sozusagen ist nicht gegen den Plan Gottes. Das ist so, dass Menschen unterschiedlich hineingeboren werden in unterschiedliche Situationen und manche haben es besser erwischt und manche sagen schlechter. Aber, das ist eben sehr wichtig, der Reichtum, der einem ja selber geschenkt worden ist, da dürfen jetzt alle getrost dazu zählen, der erzeugt immer auch eine Verpflichtung. Gerade wenn man sich bewusst wird, dass man sich ja nicht selbst gegeben hat, sondern dass man alles geschenkt bekommen hat, kann man sich dieser Verpflichtung besonders bewusst sein, nämlich auch für die zu sorgen, die es nicht so gut erwischt haben. Allerdings existieren selbstverständlich auch ungerechte Unterschiede, die behoben werden müssen. Nicht? Also völlig klar, wenn jemandem das Nötigste zum Leben fehlt, hat der neben ihm lebt und im Reichtum lebt, kein Recht darauf, oder besser gesagt, hat die Verpflichtung, ihm etwas von seinem Reichtum zu geben. Ja? Das ist nicht, ich habe es besser erwischt und neben mir verhungert jemand, ich habe nicht das Recht, einfach meinen Reichtum dann weiterzuleben, wenn der neben mir verhungert. Ja, also aus dem Reichtum kommt die Verpflichtung, eigentlich im eigenen Umkreis, aber natürlich in einer vernetzten Gesellschaft wird diese Verpflichtung immer größer. Wir als ein sehr reiches Land, da sind die Österreicher eigentlich ganz brav, haben natürlich Verpflichtung auch nach unseren Möglichkeiten, auch für die zu sorgen, auch wenn sie weiter weg sind, die zum Beispiel durch eine Naturkatastrophe oder was schwer getroffen werden und es ihnen am nötigsten fehlt. Es ist schön, dass die Österreicher eigentlich zu Spendenweltmeistern gehören, sich dieser Verpflichtung bewusst sind. Und da sind wir schon beim nächsten Schlüsselbegriff christlicher Soziallehre, nämlich der Solidarität. Die Solidarität ist etwas, was ein gerechtes Gemeinwesen auszeichnet. Solidarität könnte man auch bezeichnen als Freundschaft, soziale Liebe. Ja? Also oft, wenn man einem Freund wäre ich nie, sozusagen wäre ich gerne helfen, wenn der meine Hilfe braucht, weil er mein Freund ist. Ja? Was bedeutet eigentlich Solidarität? Dass ich eigentlich auch sorge, dass Güter gerecht verteilt werden. Das gehört zum Beispiel auch dazu, dass Menschen, die arbeiten, gerecht entlohnt werden. Ja? Nicht durch äußeren Zwang um gerechten Verdienst gebracht werden. Dass Konflikte gelöst werden. Alles das gehört zur Solidarität dazu. Und die Kirche sieht ihre Aufgabe natürlich in der Verkündigung des Evangeliums, weiß aber, und die Geschichte zeigt das sehr schön, dass die Verkündigung des Evangeliums immer auch diese Solidarität erzeugt. Also die viel geschmähten Missionare, die unter unglaublichen Opfern in ferne Länder gezogen sind, um Menschen das erste Mal von Christus zu erzählen, das sind immer auch Menschen gewesen, die dort für den Fortschritt der Gesellschaft gesorgt haben, die dort für medizinische Versorgung gesorgt haben, die dort für Bildung gesorgt haben, für Dinge, die in ihren eigenen Ländern ganz selbstverständlich waren. Das geht immer Hand in Hand, die Verkündigung des Glaubens mit der Solidarität, die sich sozusagen in der Welt abspielt, mit Entwicklungshilfe und all diesen Dingen. Also noch einmal, um das zusammenzufassen, die klassischen Schlagworte christlicher Soziallehre sind eigentlich nur vier. Nämlich die Personalität, das Gemeinwohl, die Subsidiarität und die Solidarität. Ja, die sich alle aus dem Naturrecht ableiten lassen. Personalität bedeutet, der Einzelne muss in seiner Würde beachtet werden und in seiner Würde geschützt werden. Gemeinwohl, alles was ein Staat tut, muss für das Wohl aller ausgerichtet sein, für das Wohl der Gemeinschaft. Subsidiarität, Entscheidungen sollen auf einer möglichst niedrigen Ebene gefällt werden, immer auf der niedrigstmöglichen Ebene. Und Solidarität, dass man in sozialer Liebe aufeinander schaut, so könnte man das beschreiben. Das war jetzt sozusagen nur mal das Naturrecht. Das ist eigentlich etwas, was auch Menschen, womit sich Menschen beschäftigen können, die mit dem Christentum überhaupt nichts am Hut haben. Es gibt hat einen sehr bekannten christlichen Sozialrecht, also einen Ethiker gegeben, der sich mit christlicher Soziallehre beschäftigt hat, Johannes Messner, ein Priester. Und dessen Schriften sind unglaublich beliebt in Japan, wo es gar nicht viele Christen gibt, weil die nach irgendeinem System suchen, wie sie ihre Gesellschaft ordnen können. Uns ist gar nicht so bewusst, wie stark unser Land immer noch vom Christentum selbstverständlich geprägt ist. Ja, dass es bei uns Spitäler gibt und so weiter, Schulen gibt und so weiter, hat alles mit dem Christentum begonnen. In den Klöstern hat man das gemacht und so weiter. Also Europa ist einfach aus dem Christentum herausgewachsen, ja, auch wenn das heute viele leugnen. Aber das muss einem bewusst sein. Auch wenn es Naturrecht ist, also man die Offenbarung Gottes, wenn man so viel nicht dazu braucht, um auf diese Dinge zu kommen, ist es doch etwas zutiefst Christliches, nach diesen Grundsätzen zu leben. Jetzt allerdings erheben wir uns noch in eine Stufe höher. Jetzt geht es um das Heil Gottes, das Gesetz und die Gnade. Also jetzt treten wir schon ein in die Gesetzmäßigkeiten des übernatürlichen Lebens. Jetzt ist es um das natürliche Leben gegangen. Immer noch gilt, der Mensch ist zur Heiligkeit berufen und durch die Sünde verwundet. Die Berufung, die wir zur Heiligkeit haben, da können wir nicht folgen, weil wir immer wieder durch die Sünde geschwächt sind. Und deswegen sollte man sozusagen sich die Richtschnur suchen, das sittliche Gesetz, nach dem man leben soll. Warum brauchen wir eigentlich ein Gesetz? Wenn wir Gesetz hören, denken viele Menschen zuallererst einmal an eine Einschränkung. Ein Gesetz macht mein Leben ein bisschen komplizierter, schwieriger. Ich bin nicht mehr so frei, glaubt man sich, wenn es keine Gesetze gäbe oder keine Gebote gäbe, dann wäre es viel lustiger. Ja? Wir müssen uns bewusst werden, dass das Gesetz, das uns gegeben ist, vor allem wenn es jetzt von Gott kommt, ein Zeichen seiner Liebe ist. Es ist ganz interessant, wie verliebt Juden sind, wenn sie vom Gesetz Gottes reden. Ja? Wie sie das immer schon begriffen haben, die Befolgung des Gesetzes ist die Antwort auf die Liebe Gottes. Gott hat uns sein Gesetz gegeben, weil ihm so viel an uns liegt. Ja. Eine interessante Erfahrung, die man oft bei Kindern machen kann, die gibt ja immer wieder auch Kinder, die zu Hause wenig gesagt bekommen, weil sie halt so dahin leben, wie sie wollen. Und das wird auch als Erziehungskonzept oft gesehen, so laissez-faire, nicht? Dass diese Kinder, wenn sie dann in eine andere Umgebung kommen, oft begeistert sind, wenn irgendjemand ist, der ihnen was sagt und was anderes verbietet. Boah, der kümmert sich um mich. Ja? Dem interessiert das, was ich mache. Ja? In Wirklichkeit ist, das wissen alle, die Kinder ziehen, ein Zeichen der Liebe, wenn man Aufmerksamkeit schenkt, wenn einem nicht egal ist, was der macht. Gott gibt uns seine Gebote, das Gesetz, weil ihm nicht egal ist, wie wir leben, weil er uns liebt. Es gibt verschiedene Ausdrucksformen des moralischen Gesetzes. Zuerst einmal das ewige Gesetz. Es gibt gewisse Dinge, die werden immer richtig sein, weil sie wirklich aus Gott stammen. Ja? Das ist der göttliche Ursprung aller Gesetze, aller guten Gesetze, aller rechtmäßigen Gesetze, aller sittlich guten Gesetze. Das ist das ewige Gesetz, das von Gott kommt. Dann gibt es aber auch das natürliche Sittengesetz. Das ist das, was man Naturrecht nennt. Das heißt, das in unserem Menschsein sozusagen begründet ist. Das kann man ergründen einfach dadurch, dass man darüber nachdenkt. Die Vernunft zeigt uns das Naturrecht, das den richtigen Umgang miteinander. Dann gibt es das geoffenbarte Gesetz, also das, was wir in der Bibel lesen können, im Alten Testament und im Neuen Testament, dazu noch später genaueres. Und daraus im Idealfall, in der christlichen Gesellschaft, sollten sich ableiten, staatliche Gesetze auch, in Wirklichkeit sind sie auch ganz davon abgeleitet in unseren Breitengraden, und darüber hinaus, warum ist es verboten, jemanden zu töten, wenn ich der Stärkere bin und wenn der mich beleidigt hat? Es gibt Gesellschaften, wo das Töten des Feindes nicht automatisch als schlecht angesehen worden ist. Ich habe meine Stärke bewiesen, nicht? In unserer Gesellschaft ist es völlig klar, dass das was Negatives ist, wenn ich jemanden töte. Das kommt natürlich aus dem Christentum, und also dem jüdisch-christlichen Erbe, aus dem wir leben. Und schließlich gibt es natürlich auch kirchliche Gesetze, also die sollten natürlich auch ihre Wurzeln in Gott haben. Das natürliche Sittengesetz jetzt einmal. Das, was man Naturrecht nennt, ist durch die Vernunft zu erkennen, habe ich schon gesagt. Und es gilt für alle Menschen. Es gibt ein Gesetz, das uns die Vernunft zeigen kann, von dem niemand ausgenommen ist. Sie verfolgen sich immer wieder Diskussionen über Menschenrechte, wo es dann immer wieder auch Treffen gibt und die UNO versucht, die verschiedenen Staaten an einen Tisch zu bringen und so weiter. Und sehr oft sagen dann die Chinesen, das mag schon sein, dass das alles so ist bei euch, bei uns gilt das ein bisschen anders. Ja? Das widerspricht eigentlich dem, was man unter Naturrecht oder den Menschenrechten versteht. Das kann nicht in einem Land anders gelten. Wenn es ein Naturrecht ist, wenn es ein Menschenrecht ist, muss es überall gelten. Ja? Und da gibt es viele Diskussionen. Wir werden schauen, ob sich einmal die allgemeine Meinung durchsetzt, dass das Menschenrecht auch überall geachtet werden müssen. Außerdem sind sie unveränderlich. Das klingt selbstverständlich, aber auch da müssen wir in unserer eigenen Gesellschaft sehr aufpassen, dass nicht manche Rechte klammheimlich den Bach runtergehen. Das Recht auf Leben, gar so selbstverständlich ist das nicht mehr. Ja? Über Abtreibungen redet man gar nicht mehr. Der nächste Schritt ist in Österreich noch in Diskussion, ob kranke, alte Menschen das Recht auf Leben haben oder nicht. In anderen, auch europäischen Ländern, ist diese Diskussion bereits abgeschlossen. In den Niederlanden wird fleißig Euthanasie betrieben. Ja. Also das Naturrecht ist unveränderlich, das kann nicht dem Zeitgeist unterworfen sein. Und deswegen muss man auch sehr vorsichtig, also sehr aufmerksam sein, dass hier sozusagen die Dinge auch nicht irgendwann einfach unter den Tisch fallen gelassen werden. Und außerdem ist das Naturrecht die Grundlage für den Aufbau einer gerechten Gesellschaft. Vielleicht hat der eine oder andere die Rede des Papstes vor dem Deutschen Bundestag sich angeschaut. Das war sehr lustig, weil am Ende sind die Reporter zu den einzelnen Abgeordneten gegangen und haben sich gefragt, haben Sie es verstanden? Weil es eine hochphilosophische, rechtsphilosophische Rede war. Wahnsinnig spannend, also man müsste sie wahrscheinlich mehrmals durchlesen, um das ein bisschen mitzubekommen in der ganzen Tiefe. Unglaublich, aber so in den Grundzügen hat der Papst über das Naturrecht gesprochen als Grundlage für die gesellschaftliche Ordnung, auf das wir uns alle einigen können, ein Recht, das wir nicht selber uns machen können, und hat aufgeräumt mit dem, was man in der Rechtsphilosophie den Rechtspositivismus nennt. Bisschen peinlich, weil er hat groß gesprochen über den Hans Kelsen, der die österreichische Bundesverfassung geschrieben, ein ganz großer Vorkämpfer des Rechtspositivismus. In der österreichischen Verfassung steht, kommt Gott nicht vor, da steht am Anfang, alles Recht geht vom Volke aus. Bis ins Letzte durchgedacht, würde das heißen, wir dürfen eigentlich alles beschließen. Wenn die Mehrheit dafür ist, dass wir jetzt alle Zigeuner umbringen, dann machen wir das, dann ist das Recht, weil die Mehrheit ist dafür. Stimmt nicht ganz, muss man auch gerechtweise sagen, weil diese rechtspositivistische österreichische Verfassung dadurch zustande gekommen ist, dass man sich darauf geeinigt hat, aus welcher Grundhaltung jeder Einzelne kommt. Das waren eben sehr verschiedene am Beginn der Ersten Republik. Wir müssen uns auf etwas einigen, und deswegen ist das, worauf wir uns geeinigt haben, einfach die Grundlage des Gesetzes. Wir reden nicht darüber, aus welchen Quellen jeder geschöpft hat. Aber in Wirklichkeit ist auch im österreichischen Juristenkreis natürlich anerkannt, gibt es etwas, was nicht mehr beliebig ist. Wir können nicht alle Gesetze beschließen. Ist auch in Österreich immer so gehandhabt worden, natürlich. Ja. Aber Rechtspositivismus würde bis ins Letzte heißen, wir können, das als Recht geht vom Volk aus, das Volk kann eigentlich machen, was es will, wenn die Mehrheit dafür ist. Kann nicht sein. Ja. Es gibt ein Recht, das darüber steht, eben das sogenannte Naturrecht. Das offenbarte Gesetz, also die 10 Gebote, die wir in der Bibel lesen können, wo Gott sozusagen durch einen übernatürlichen Akt den Menschen etwas mitgeteilt hat, ist eigentlich gar nichts anderes im Alten Testament als die Förderung dieses Naturrechts. Die 10 Gebote sind eigentlich Naturrecht. Nur weist Gott besonders darauf hin, um die Menschen dorthin zu führen, um sie zu ihrem Menschsein wieder zurückzubringen. Parallel in anderen Kulturen haben auch Menschen durch Vernunft in der griechischen Philosophie vieles von diesen Dingen schon erkannt. Sie haben auch gewusst, dass das Töten, du sollst nicht töten, war auch woanders ein Grundsatz. Das ist im Menschen drinnen, das kann man auch so entdecken. Auch wenn nicht Gott in einer Feuersäule erscheint. Nicht? Und das Naturrecht ist gleichzeitig auch die Grundlage, um dann die Offenbarung annehmen zu können, wenn ich mit Gott einen weiterführen will, dazu komme ich gleich. Wir unterscheiden zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, das Alte Gesetz, das Neue Gesetz. Das Alte Testament ist sozusagen Naturrecht, das von Gott durch die Offenbarung bekräftigt ist. 10 Gebote, alles das ist aber schon die Vorbereitung auf das Evangelium, auf das Gesetz der Gnade, wie man es dann später nennen wird. Paulus beschreibt das recht gut, natürlich, diesen scheinbaren Widerspruch zwischen Gesetz und Gnade, zwischen Knechtschaft und Freiheit. Es wäre ein großes Missverständnis wiederum, wenn man glauben würde, dass Paulus meint, jetzt werfen wir alle Gesetze über Bord. Ja, das Naturrecht ist immer die Grundlage für die Annahme der Gnade. Also ein Beispiel, ich kann nicht sagen, jetzt haben wir das Gesetz mit seinen Geboten überwunden, wir sind ja Christen, wir leben aus der Gnade, also für mich geht es nicht mehr, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, weil ich lebe ja in der Gnade. Also jeder merkt, das ist ein Blödsinn. Ja. Aber ich werde zu etwas noch Größerem geführt, aber natürlich das Erste ist das Wichtige. Wenn Christus gefragt wird, wie soll ich leben, von dem reichen Jüngling, sagt ihm als Erstes, halte die Gebote. Ja. Die sind nicht aufgehoben. Christus selbst spricht davon, er ist nicht gekommen, auch nur den kleinsten Buchstaben des Gesetzes aufzuheben, sondern ihn zu erfüllen. Aber es kommt eben zum neuen Gesetz. Und zwar das Gesetz der Gnade, das durch Christus kommt. Und die irdische Gestalt dieses göttlichen Gesetzes, schreibt der Katechismus sehr schön, das ist die Liebe. Das, wozu uns Christus führen will, ist das Hineinwachsen in sein eigenes Leben. Die Liebe gibt uns auch Gebote, aber die funktionieren schon anders als Gebote, die, sagen wir, vom Staat durch Zwang durchgeführt werden, eingefordert werden. Die Liebe kommt zu etwas noch Größerem, nicht? Zu etwas noch Schönerem. Die Liebe sucht die Vollkommenheit. Und das ist sozusagen der Inhalt des neuen Gesetzes, das Gesetz der Gnade, durch das uns Christus zum Heil führen will. Wie werden wir jetzt gerechtfertigt? Das ist ein alter Streit zwischen Gnade und Rechtfertigung. Was ist überhaupt Rechtfertigung? Rechtfertigung bedeutet, dass wir von unseren Sünden reingewaschen werden und uns Gerechtigkeit geschenkt wird. Wir werden gerecht gemacht. Wir dürfen vor Gott stehen in einem Zustand, der in Ordnung ist, sozusagen, nicht? Wie kommt es dorthin? Wenn Christus das Evangelium verkünden geht, heißt es, er ist in die Dörfer gezogen und hat den Leuten zugerufen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Oder später der Auftrag an die Apostel, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ja? Das sind die beiden Elemente, die uns dorthin führen. Untrennbar miteinander verbunden. Den ersten Teil, den vergisst man sehr oft. Kehrt um, das ist notwendig, um dann das Gute anzunehmen. Ja, ich werde immer ein bisschen belächelt, dass ich da von Umkehr und Beichte rede. Das ist Teil der Annahme des Evangeliums. Anders geht es nicht. Jeder Einzelne muss das machen. Wie vorher gesagt, auch die Gesellschaft immer wieder. Sich zu bekehren, um dann das Gute anzunehmen. Das habe nicht ich erfunden, das hat Christus erfunden. Also ich muss mich von meinen Sünden lösen, aus dem Negativen herauskommen, um dann in das Positive hineingehen zu können. In diese Geradheit der Liebe, wie es der Katechismus nennt. Diese Rechtfertigung, die können wir uns nicht selber machen. Die wird uns geschenkt, die hat uns Christus am Kreuz erwirkt. Das bedeutet Erlösung. Ja? Das, was von unserer Seite notwendig ist, ist, dass wir es annehmen. Und dass wir es dann aus dieser Erlösung heraus leben. Der Heilige Geist ermöglicht uns das, dass wir dieses göttliche Leben sozusagen jetzt auch schon als Christen leben. Da ist dauernd von Gnade die Rede, die uns geschenkt wird, die wir annehmen müssen. Was ist das überhaupt, Gnade? Als Gnade könnte man beschreiben als Wohlwollen, das Gott uns entgegenbringt. Ungeschuldete Hilfe, die er uns gibt, ja, die er uns schenkt. Ohne die Gnade könnten wir gar nichts tun. Ja, weil Gott uns seine Gnade schenkt, können wir gute Taten tun, können wir beten. Alles Schöne, Gute machen. Ja. Die Gnade ist die Ermöglichung der Gotteskindschaft und die Hilfe, ein Leben zu führen als Kinder Gottes. Und auf diese Weise bewirkt die Gnade in uns, das muss man sich immer wieder neu überlegen, wie unglaublich das ist, bewirkt die Gnade in uns die Teilnahme am Leben Gottes selbst. Das bedeutet, dass als Christ zu leben, dass wir am Leben Gottes teilnehmen. Nicht nur gute Menschen sind, wir nehmen am Leben Gottes teil. Führen ein übernatürliches Leben, schon jetzt, seit unserer Taufe. Hilfen dazu, in dieser Gnade zu bleiben, sind die Sakramente. In der Taufe wird uns die sogenannte heiligmachende Gnade überhaupt einmal geschenkt. Jeder, der getauft ist, hat von Gott die Zusicherung, ich schenke dir alles, was du brauchst, um heilig zu werden. Also wer getauft ist, kann heilig werden. Und alle anderen Sakramente vermehren diese heiligmachende Gnade. Also deswegen ist es einfach gut, die Sakramente oft zu empfangen, weil man immer wieder neu einen Schwung bekommt in diesem Gnadenleben. Deswegen ist es gut, oft beichten zu gehen, selbst wenn man kleinere Sünden beichtet, weil jedes Sakrament einen Schwung bringt in diesem Gnadenleben. Es ist einfach eine falsche Frage zu die man sich stellen kann, ist es unbedingt notwendig. Ich freue mich doch, wenn ich die Möglichkeit habe. Ja? Ist unbedingt notwendig, zur Kommunion zu gehen. Ist unbedingt notwendig, die Beichten zu gehen. Ist unbedingt notwendig. Ich freue mich, wenn ich die Gelegenheit habe, weil jedes Sakrament mir einfach diese heiligmachende Gnade vermehrt und mich immer weiter voranbringt. Das ist eine Wirklichkeit. Das ist nicht nur im übertragenen Sinn, das ist eine Wirklichkeit im übernatürlichen Leben. Außerdem gibt es die Charismen. Charismen sind sogenannte persönliche geschenkte Gnaden, die man für sich individuell sozusagen bekommen hat. Die gründen auf der heiligmachenden Gnade, also darauf, dass Gott mir die Gnade schenkt, überhaupt ein heiliges Leben zu führen, ein übernatürliches Leben, und sind immer hingeordnet, das ist ganz wichtig, auf die Gemeinschaft der Kirche, also ähnlich wie bei der Soziallehre, aufs Gemeinwohl, wenn man so will. Also ein Charisma, auf das man womöglich noch so stolz ist, weil man kann, weiß ich was, Zungengebet in 40 verschiedenen Melodien singen, das aber niemanden nützt, niemanden weiterbringt in der Gemeinde und so. Sondern ich habe es einfach so, finde das so toll und hoffentlich bewundern mich viele Leute davon, muss man sich die Frage stellen, ob das wirklich so ein tolles Charisma ist. Die Charismen, die man bekommt, sind immer geschenkt, persönlich, aber auch damit man die Gesamtheit voranbringt. Dass man sie einbringen kann ins Leben der Kirche, ins Leben der Gemeinde. Und dann gibt es die sogenannten Standesgnaden, von denen man sicher sein darf, dass der liebe Gott sie einem schenkt, nämlich die Gnaden, die man braucht, wie sie schon heißen, für seinen persönlichen Stand, also für die spezifischen Aufgaben, die man zu erfüllen hat. Eine Mutter darf sicher sein, dass sie Standesgnaden einer Mutter bekommt, damit sie ihre Kinder gut christlich erziehen kann. Damit sie ein Ehepaar darf sich sicher sein, sie bekommt die Standesgnaden, um ein liebevolles, heiliges Ehepaar sein zu können, ein tolles Eheleben führen zu können. Ein Priester darf sich sicher sein, dass er die Standesgnaden bekommt, um ein guter Priester zu sein, der die Seelen zu Gott führt. Das heißt leider nicht, dass es einfach automatisch passiert. Alle diese Gnaden muss man immer wieder annehmen. Ja? Und die muss man sich bemühen. Ja? Die fußen natürlich auch auf der Gnade, die ich empfange durch die Sakramente. Beispielsweise ein Priester, der selber nie beichten geht, darf sich nicht wundern, wenn es schwierig wird, dass er die Leute zu einer Bekehrung führt. Ja? Wenn er selber sich nicht darum bemüht. Also die Früchte, in den Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt Christus einmal. Wenn die ausbleiben, muss man sich immer schauen, wende ich wirklich die Mittel an, die Gott mir schenkt. Ein großer Streit, der in der Kirchengeschichte immer wieder aufgekommen ist, ist, wenn es um den Verdienst gegangen ist. Ja, nämlich, das heißt jetzt, was kann ich dazu beitragen? Was ist mein Anteil daran? Das war das große Problem, das Martin Luther gehabt hat, der ja einer seiner Schlagworte gesagt hat, sola gratia, also allein durch die Gnade passiert das alles. Das wird einfach von Gott geschenkt und sich damit gegen die von ihm sogenannte Werksgerechtigkeit gestellt hat. Ja, die Kirche behauptet, wir können durch unsere Werke da irgendetwas erreichen, das geht nicht. Allein die Gnade schenkt uns das Gutsein. Ja. Er hat insofern natürlich recht gehabt, dass sie ohne die Gnade gar nichts tun könnten. Ja? Insofern kann man wirklich sagen, sola gratia, nur durch die Gnade können sie das tun. Allerdings hat es sehr wohl eine Bedeutung, ob wir etwas tun oder nicht. Wir können unser Heil nicht verdienen, es ist ein reines Geschenk Gottes. Aber Gott will, dass der Mensch mitwirkt. Warum kann Gott das wollen, dass wir mitwirken? Kann man es nicht einfach schenken? Das ist eine Frage der menschlichen Freiheit. Wenn wir nicht mitwirken müssten, dann würde die Entscheidung ja ohne uns fallen. Für Luther war das noch nicht die Frage. Sein Kollege Calvin, anderer Reformator, ein sogenannter, hat das dann sehr konsequent und ganz logisch weitergeführt, die Lehre von sola gratia, allein der Gnade, und hat dann die Prädestinationslehre daraus gemacht, die in seiner Lehre bedeutet, dass von Gott her bestimmt ist, wer gut ist und wer schlecht ist. Wenn ein Mensch ein Mörder wird, dann hat Gott das vorher schon bestimmt. Wenn alles aus der Gnade kommt, kann es nicht anders sein, wenn das persönliche Tun keine Bedeutung hat. Ja, das ist halt so bestimmt. Er hat dann folgerichtig auch gesagt, wahrscheinlich können wir auch gut feststellen, wer sozusagen von Gott geliebt ist und mit Gnade ausgestattet, wer nicht, nämlich die Reichen und Gesunden sind die Guten und die Armen und Kranken wahrscheinlich die Schlechten, wird schon einen Grund haben. Und so hat er seine Gesellschaft aufgebaut. Er hat so eine Art Theokratie in Genf aufgebaut, also in Zwingli, Calvin und Zwingli, also das war also eher unappetitlich dann alles. Aber dieser Calvinismus prägt bis heute noch die protestantischen Christen in den Vereinigten Staaten. Sie sind ganz stark von dieser Denkrichtung geprägt und das wirkt sich oft, auch wenn man genau hinschaut, auch in manchen politischen Entscheidungen aus. Die katholische Kirche sieht das völlig anders. Also völlig. Die katholische Kirche glaubt daran, dass unser Mitwirken von Bedeutung ist. Unser Ja oder Nein Auswirkungen hat. Weil Gott, wie gesagt, eben will, dass wir an unserem Heil mitwirken. Aus uns heraus könnten wir es nicht. Das wäre auch eine unchristliche Idee. Aber ob wir die Gnade annehmen, ist unsere Entscheidung. Und deswegen sind unsere Werke sehr wohl von Bedeutung. Unser Verdienst, wenn man das so nennen will. Immer wieder ist die Rede, dass wir heilig werden sollen. Alle Menschen sind zur Heiligkeit berufen. Was heißt das eigentlich? Ich habe schon gesagt, es heißt eigentlich nichts weniger, als dass wir berufen sind, am Leben Gottes teilzunehmen. Die großen Heiligen, die wir verehren, die zeigen uns da schon vor, was das was ein Mensch hervorbringt, der ganz mit Gott verbunden ist. Wie liebevoll jemand so jemand werden kann. Wie voller Hingabe. Wie ähnlich Christus. Ja. Bis hin zu Dingen, die sicher nicht zufällig durch Heilige passieren, dass sie Wunder wirken wie Christus. Viele Heilige haben ja auch Kranke geheilt und so weiter. Kein Zufall, dass das gerade bei Menschen passiert, die eben so eng mit Gott verbunden sind, dass Gott eben sein Leben in ihnen verwirklichen kann. Es ist immer Gott, der die Wunder wirkt. Aber die Heiligen zeigen uns eben, was dann für schöne Blüten, Früchte daraus kommen kann. Wir müssen sehr aufpassen, und ich glaube, wir sind da gerade an einem Scheideweg, auch in der Kirche in Österreich, dass wir es nicht zu einer Zweiklassengesellschaft, zu einer kirchlichen Zweiklassengesellschaft kommen lassen, wie es das im Mittelalter vielleicht auch gegeben hat, aber lange nicht so stark wie jetzt wieder. Da man sagt, es gibt ein paar, die meinen, nehmen das ein bisschen ernster, die wollen heilig werden. Ja, aber für alle geht das natürlich nicht. Ja, also der Großteil ist das, da müssen wir ein bisschen das Niveau senken, damit da jeder mitkommt. Nach christlicher, nach katholischer Auffassung ist jeder Getaufte zur Heiligkeit berufen. Und unsere Aufgabe beispielsweise als Pfarrgemeinde ist es, dass wir schauen, dass wir alle mitnehmen. Ja, und selber darum bemühen, aber auch niemanden zurücklassen und sagen, na, bei dir ist nicht so wichtig. Du brauchst nicht heilig werden. Ja, du halt dich nicht an alle Gebote, ist nicht so schlimm. Ja, wir müssen schauen, dass wir alle uns um echte Heiligkeit bemühen und uns einander dabei auch unterstützen. Der Weg zur Heiligkeit, ich sage es ganz offen, weil Christus das auch offen sagt, ist das Kreuz. Wer mir nachfolgen will, nehme täglich sein Kreuz auf sich, so folge er mir nach, sagt Christus. Das heißt, heilig werden zu wollen, sollte einem bewusst sein, bedeutet eben auch Entsagung, Kampf, geistlicher Kampf, innerer Kampf oft, Askese, Abtötung, ja, auf Dinge verzichtet. Ja, das gehört zum Konzept. Aber es ist ein sehr schöner Kampf. Man könnte über das Thema nicht umfassend sprechen, wenn man nicht noch als letzten Punkt, wie der Katechismus, die wichtige Rolle erwähnt, die die Kirche dabei spielt. Die Kirche als Mutter und Lehrmeisterin, wie die Überschrift im Katechismus heißt. Auch das ist ein Schlagwort, das man immer wieder hört. Gott ja, aber Kirche nein, brauche ich nicht. Mit Gott verstehe ich mich prächtig, aber mit dem Bodenpersonal kann ich nicht so und so. Ja, wunderbar, nicht? Ist das nicht womöglich möglich, dass ich mir das denke? Ich lasse mich ganz auf Gott ein, aber die Kirche lasse ich außen vor. Um die Frage beantworten zu können, muss man sich überlegen, wo denn alle diese Dinge zu finden sind, die, wie wir gerade gehört haben, für meine Heiligkeit wirklich von Bedeutung sind. Woher habe ich die Taufe? Ja, wer hat sie mir vermittelt? Wo kann ich Sakramente empfangen? Wo wird das Wort Gottes verkündet? Wie ist das Wort Gottes überhaupt überliefert worden? Warum kann ich heute in die Buchhandlung gehen und mir eine Bibel kaufen, wo das drinnen steht? Wo finde ich diese Beispiele der Heiligkeit, die mich auch anspornen? Ja? Wo kann ich das feiern? Wo findet Liturgie statt? Ja? Aus welcher Tradition kann ich dann leben, ja? Wenn ich nicht mehr selbst irgendwas neu erfinden will? Das ist alles die Kirche. Und das wäre ganz absurd, wenn man glauben würde oder glauben wollte, ich kann Christ sein ohne die Kirche. Das geht nicht. Das ist denkunmöglich. Ja? Deswegen ist ja nicht zufällig die Taufe, das, was mich zum Christen macht, die Aufnahme auch in die Kirche. Das gehört einfach untrennbar zusammen. Also Gott ja, Kirche nein, kann ich als Christ nicht sagen. Das geht nicht. Also ich kann schon sagen, aber ich habe Unrecht. Deswegen ist es auch wichtig, immer wieder auf die Kirche zu hören, beispielsweise was auch das Lehramt der Kirche über sittliches Leben sagt. Die Kirche äußert sich über alles Mögliche, eben auch über Fragen des sozialen Lebens. Wie gesagt, das ist Naturrecht. Da könnt ihr noch am ehesten sagen, da brauche ich die Kirche nicht. Aber die Kirche hat eine Meinung dazu und es ist sehr gut, auf sie zu hören. In moralischen Fragen maßt sich die Kirche, wenn ich das jetzt polemisch sagen will, durchaus auch an, hier wirklich die Wahrheit zu verkünden. Wir alle kennen das Unfehlbarkeitsdogma von 1870, dass der Papst als oberster Lehrer, wenn er ex cathedra spricht, also als Papst feierlich etwas verkündet, unfehlbar ist, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass er die Wahrheit sagt. Das betrifft nicht nur dogmatische Fragen, Fragen des Glaubens, sondern auch Fragen der Sitte und Moral. Ja? Wir dürfen wirklich vertrauen, dass Gott die Kirche führt, gerade in diesen moralischen Fragen. Und ich glaube, unsere Gesellschaft, wenn wir es auch auf die heutige Gesellschaft schauen, hat das auch bitter, bitter notwendig. Und es ist eigentlich furchtbar, also man soll sich nicht aufregen, aber mich ärgert es leider doch, wenn man merkt, dass einzelne Seelsorger oder auch Glieder der Kirche das da Abstriche machen. Ja, der Papst sagt zwar das, aber in Wirklichkeit muss man es anders sehen und so weiter. Die richten wirklich großen Schaden an. Ja. Interessant, wie ich mich vorbereitet habe, habe ich mir das gesagt, das möchte ich sagen hier. Und dann habe ich weitergelesen, im Katechismus ist es doch auch drin gestanden. Habe ich mich bestätigt gefühlt, dass ich das nicht zu Unrecht mir schon vorgenommen habe zu sagen. Es ist wirklich wichtig, dass wir da die Einheit der Gesamtkirche wahren und uns freuen auch daran, dass es uns eigentlich leicht gemacht wird, die Wahrheit immer wieder neu zu erkennen und uns immer wieder auch führen lassen, ja, vom Lehramt der Kirche. Zum Abschluss gibt es dann noch einen Abschnitt über die sogenannten Gebote der Kirche. Es gibt ja neben den 10 Geboten auch Kirchengebote. Und dazu ist mir eine sehr lustige Geschichte eingefallen, die sehr, sehr vielsagend ist. Ich habe mal einen Priester gehabt, der hat einen Vortrag vor Jugendlichen gehalten. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema gewesen ist. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, er hat als erstes eine Frage an Sie. Man hat so Mittelschüler, so Firmenalter oder was, ja. Sagt, was sind die 5 Säulen des Islam? Das haben sie alle sofort gewusst. Ja? Glaubensbekenntnis, Gebet, Fasten, Almosen geben, Hatsch, also diese Wallfahrt nach links. Haben sie alle gelernt, in Religionsunterricht sowieso. Also wunderbar. Was sind die 5 Kirchengebote? Haben sie ihn angeschaut, wie der Ochs das neue Scheunentor, wenn man nun gehört, was das soll. Kennt niemand. Ja? Interessant. Interessant. Ich mache jetzt nicht den Test, wer hier die 5 Kirchengebote kennen würde. Ich sage sie. Erstes Kirchengebot. Die Sonntagspflicht. Als Katholik ist man verpflichtet. Ganz böses Wort, verpflichtet. Man ist verpflichtet, am Sonntag und an den hohen Feiertagen die Heilige Messe zu besuchen und aber auch, eigentlich betrifft den ganzen Tag, auf den Tag entsprechend zu gestalten. Was man zum Beispiel den Sonntag nicht zu einem normalen Arbeitstag macht. Immer, klar, ausgenommen, die Krankenschwestern und Busfahrer und so weiter. Also gibt es immer Ausnahmen, aber vom Prinzip her. Zweites Kirchengebot, einmal im Jahr soll man beichten gehen. Ja. Mindestens. Drittes Kirchengebot, in der österlichen Zeit soll man die Heilige Kommunion empfangen. Passt natürlich gut zusammen zur Beichte. Viertes Gebot, man soll die Fasttage halten. Aschermittwoch, Karfreitag sind strenge Fast- und Abstinenztage, nur einmal am Tag sättigen, kein Fleisch. Aber auch schon viele vergessen, jeder Freitag ist ein Fasttag. An jedem Freitag, früher war es selbstverständlich, da isst man kein Fleisch. Ja? Das wurde dann etwas sozusagen adaptiert. Man sagt, man kann auch ein anderes Opfer bringen, was zur Folge gehabt hat, dass heute kein Mensch mehr weiß, dass man Freitag überhaupt ein Opfer bringt. Also, ist ein Kirchengebot. Und fünftes, das wird am meisten eingefordert, man muss die Kirche nach seiner Möglichkeit noch materiell unterstützen. Ja? Kirchensteuer. Das wird interessanterweise am ernstesten genommen, ist das Letzte. Ja? Also die anderen sind sicher wichtiger. Aber natürlich ist ganz klar, dass jeder nach seinen Möglichkeiten auch hier die Kirche unterstützen soll. Aber die 5 Kirchengebote sind ein bisschen in Vergessenheit geraten, obwohl sie eigentlich sehr viel, sehr wichtig sind, um einfach da in einer gewissen Ordnung drinnen zu bleiben. Und nicht nur die Kirche zu unterstützen, sondern auch für sein eigenes Heilsstreben da die richtigen Mittel anzuwenden. Seien wir uns bewusst, dass immer wenn wir ein sittlich gutes Leben führen, wenn wir uns darum bemühen, uns um Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu bemühen, wenn wir uns um Heiligkeit bemühen, dass wir dadurch nicht nur für uns selber etwas Schönes machen, sondern dadurch auch immer Zeugnis geben. Also ein Bemühen um diese Dinge ist immer schon etwas auch Missionarisches. Ja, wahrscheinlich ein viel wirkungsvolleres Zeugnis als langmäßige Predigten und Erklärungen, einfach das Beispiel der Christen. Also auch das ist eine Verantwortung, die wir haben, wenn wir uns um eine gerechte Welt bemühen wollen und ein Leben, das Zeugnis für die Gnade gibt, für Zeugnis für das göttliche Leben, das uns geschenkt worden ist. Was das dann sehr konkret bedeuten kann, werden uns das nächste Mal beschäftigen, wenn es da schon um die 10 Gebote gehen wird.